Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3. Fokus.
Was war das für ein Jahrzehnt, bevor ein paar Tage zu Ende gegangen ist? Mindestens datumsmässig ein spezielles, das erste von einem neuen Jahrtausend. Bis es wieder so eins gibt, vergehen 1000 Jahre. Das muss man sich mal einen Moment vorstellen. Das ist Tagsendung Fokus. Mein Name Marina Villa. Wir alle, die heute zuhören, sind also mitten drin in diesem speziellen Jahrzehnt. iPod, Irakkrieg, Expo 02, 9-11, Facebook oder Roger Federer. Das sind nur ein paar Begriffe, die das Jahrzehnt geprägt haben. In der nächsten Stunde schauen wir zurück und auch ein bisschen führen. Das machen wir zusammen mit der Clara Obermüller, einer der renommiertesten Journalistinnen und Mitdenkerinnen der Schweiz. Seit rund 45 Jahren schreibt sie, denkt, formuliert und reflektiert so das Leben. Ihres und unseres. Clara Obermüller, wenn wir 10 Jahre zurückgehen, wenn wir uns zurückerinnern, die Jahreswechsel 1999-2000, Millennium. Alle haben darauf gewartet, dass mindestens das ganze IT-System auf der ganzen Welt zusammengeht. Passiert ist gar nichts. Mögen Sie sich noch erinnern?
Ja, natürlich mag ich mich erinnern. Ich mag mich an die Euphorie erinnern, die einem ergriffen hat bei dem Gedanken, dass jetzt das neue Jahrtausend anfängt. Ich mag mich aber auch an die Bangigkeit erinnern, die mich beschlichen hat bei dem Datum. Übrigens nicht viel anders als immer am Silvester. Ich bin dort immer sehr ambivalent und tun eigentlich nicht gerne Festen am Silvester, weil ich immer das Gefühl habe, da ist, es ist wie wenn, ich weiss, es ist irrational, aber trotzdem, es ist wie wenn das Schicksal der Raten anhaltet, einen Moment lang, und man weiss nicht, schlägt es zu oder ist es einem gnädig. Und damals, im Jahr 2000, sind die Gefühle einfach noch ein bisschen stärker gewesen durch das sehr symbolische Datum.
Wissen Sie noch, wo Sie gewesen sind und was Sie gemacht haben in dieser magischen Nacht? Mindestens also, datumsmässig magischen Nacht.
Also ganz banal, wie die meisten Leute wahrscheinlich, sind wir vor dem Fernseher gesessen.
Wir sind, also mir, das ist
ihre Mann. Also mein Mann, wir sind über Weihnachten Neujahr im Tessin gewesen. Und ja, eben, ich sehe uns vor dem Bildschirm sitzen. Und wir haben den langen Jahreswechsel, der ja in der Südsee irgendwie 12 Stunden früher als bei uns angefangen hat, von Land zu Land haben wir das verfolgt. Es war faszinierend gewesen, weil man dabei auch noch die Gespüren bekommen hat, wie die Erde sich trüllt und wie relativ auch der Jahreswechsel ist, weil bei denen in Kiribati hat er schon 12 Stunden früher stattgefunden als bei uns. Das hat einem das Datum auch wieder ein bisschen relativiert. Es ist ja eigentlich einfach etwas Kalendarisches und im Grunde noch nichts Magisches, aber wir haben halt alle unsere magischen Reste in uns und darum, ja.
Und haben auch etwas Magisches daraus gemacht, mindestens, wie gesagt, auf dem Papier, oder?
Genau. Und natürlich, wie immer, wenn so etwas Neues ansteht, ich habe schon gesagt, es ist man ein bisschen euphorisch, es ist auch ein bisschen bang und man hat grosse Erwartungen, man hat das Gefühl, es ist etwas Neues, das da kommt, es ist ein neues Jahr, man weiss noch gar nichts und es wird einem auch dann, oder mir wird dann immer so bewusst, wie unbekannt das ist, was vor einem liegt.
Also die Endlichkeit oder das, was Sie vorher gesagt haben, dass man denkt, ein Moment bleibt vielleicht stehen und es ist wie ein Bruchteil von einer Sekunde alles jungfräulich.
Ja, es gibt ja den Moment, wenn die Glocken ausläuten und dann neu anfangen. Und dort dazwischen halte ich jedenfalls am meisten Raten an. Und ja, mir wird dann bewusst, ich weiss nicht, was mich erwartet. Ich weiss nicht, ob ich das nächste Silvester noch erlebe. Und ich weiss überhaupt nicht, was mir Schicksal oder das Leben oder eben das Jahr bringt. Und darum ist das für mich immer ein spezieller Moment. Und was vielleicht sonst auch noch speziell ist, also Jahrzehntwechsel, also wie jetzt damals im Jahr 2000 und auch jetzt wieder, es steht ja wieder ein neues Jahrzehnt vor der Tür, die sind für mich immer mit runden Geburtstagen verbunden.
So können Sie sich's merken.
So kann ich mir sehr gut merken. Und so haben Sie eben auch mal etwas Spezielles. Also ich bin im Jahr 2060 geworden. Ich werde jetzt dann im Jahr 2010 70. Und ja, also...
Das ist nur gerade ein bisschen.
Ja.
Ist die Zahl ein bisschen gross? Die Zahl ist ein bisschen gross.
Die Rundenzahlen sind ja auch... Ob jetzt 59 oder 60 oder 61 oder so, es ist ja eigentlich kein grosser Unterschied. Aber auch runde Zahlen haben halt ein bisschen etwas Magisches und machen einem eben auch speziell bewusst, wie die Zeit verrinnt. Und 70 werden heisst macht mir schon sehr deutlich, dass das auch heisst, alt werden.
Jetzt ist es, wir haben vorher gesagt, wir schauen das Jahrzehnt zurück. Sie haben gesagt, für Sie ist die Erinnerung insofern einfach, weil Sie immer einen runden Geburtstag haben. Finden Sie denn, oder können Sie das überhaupt, quasi ein Jahrzehnt zurückschauen? Hat jetzt das funktioniert bei Ihnen? Wenn Sie 10 Jahre zurückgehen, wir haben es jetzt gemacht mit dem Millennium, aber...
Also es funktioniert für ganz bestimmte Highlights oder Tiefpunkte, also ganz spezielle Ereignisse von diesem Jahrzehnt. Aber natürlich, ich habe die Vorbereitung auf diese Sendung ein bisschen so in Jahreschroniken hineingeschaut und habe auch festgestellt, wie viel ich schon wieder vergessen habe. Als ich es gelesen habe, habe ich mir gesagt, oh ja, das hat es ja auch noch gegeben. Ich habe auch nicht mehr genau gewusst, ob jetzt 2002 oder 5 oder 8. Das schwimmt so ineinander über. Was bleibt, sind eben ein paar Ereignisse, die herausragen im positiven und im negativen Sinn. Und vielleicht auch so ein Grundgefühl. Es war ein gutes Jahrzehnt oder nicht so ein gutes Jahrzehnt. Persönlich im eigenen Leben oder auch das Ganze gesehen, politisch, gesellschaftlich.
Wie war es für Sie persönlich? War es ein gutes Jahrzehnt?
Ein schwieriges.
Warum?
Ich bin im Frühling, ich habe im Frühling 2002 Abschied genommen vom Fernsehen. Das heisst, ich bin pensioniert worden. Ich habe Abschied genommen vom aktiven, offiziellen Erwerbsleben. Ich bin in den sogenannten Ruhestand eingetreten. Das war für mich persönlich die grösste Zäsur in diesem Jahrzehnt. Da hat wirklich etwas ganz Neues angefangen, einen ganz neuen Lebensabschnitt, wo ich eigentlich keine Vorstellungen davon hatte. Nur theoretische, aber keine praktische, keine emotionale. Das hat mich recht durchgeschüttelt. Und ich bin eigentlich seither bis jetzt immer noch ein bisschen damit beschäftigt, das zu verarbeiten.
Aber es ist schon interessant, wenn eine wie Sie das sagt. Sie haben ja mit, glaube ich, 56 noch etwas völlig Neues gemacht. Sie haben nämlich Sternstunde Philosoph, also Sternstunde moderiert, Sendung, Schweizer Fernsehen, am Sonntag, späten Sonntagmorgen, nachdem Sie jahrzehntelang geschrieben haben. Jetzt würde ich doch annehmen, dass der Übergang viel weicher ist, weil Sie ja weiterhin können schreiben oder vielleicht auch als Gast in eine Tagsendung eingeladen werden. Warum ist denn der Bruch gleich so hart für Sie? Und offenbar tut das ja immer noch anwirken, auch wenn das jetzt 8 Jahre sind.
Also Sie haben recht, natürlich ist er für mich relativ weich gewesen. Das hat mit dem Beruf zu tun, der ideal sich eignet, um weitermachen. Hart war es darum gewesen, weil es erstens einmal ein klassischer Moment von der Standortbestimmung und vom Bilanzziehen war. Und das ist immer... nicht nur positiv, sondern auch immer mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden. Was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, am Anfang zumindest, ist, dass ich nicht mehr festes Mitglied von einer Redaktion war, bin, dass ich nicht mehr dort gesessen bin oder seither nicht mehr dort sitze, wo die Entscheidungen fallen, dass ich gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht mehr habe. Da musste ich mich von Grund auf neu orientieren. Ich habe nicht nur von einer Arbeitsstelle Abschied genommen, sondern auch von Teil von mir selber. Das ganze Leben ist vermutlich so ein Abschied nehmen, aber es gibt einschneidendere und weniger einschneidende. Und ich bin sehr stark über mein Beruf und auch meine berufliche Position definiert gsi. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für mich sehr wichtig ist, dass ich die Frage, wer bin ich eigentlich, also sehr stark auf dieser Schiene beantworte. Und da habe ich gemerkt, das geht jetzt nicht mehr ganz so wie vorher. Und da muss ich neue Antworten suchen. Ich muss mich neu orientieren. Und natürlich bei dieser Gelegenheit bin ich auch konfrontiert gsi, damit eben, dass etwas endgültig, unwiederbringlich zu Ende ist, dass es nicht mehr zurückkommt, es gibt keine neue Stelle mehr, es gibt nicht mehr den Aufbruch, den Sie vorhin angesprochen haben, mit 56 nochmal etwas Neues anzufangen.
Sind Sie sicher?
Ja, es ist eher unwahrscheinlich.
Natürlich, man weiss
nicht. Ja, auf eine Art, etwas in mir will es ja. Ich habe keine Vorstellungen, wie es könnte aussehen, aber das Leben ist ja voller Überraschungen.
Hat es übrigens geholfen oder ist es noch schwieriger gewesen? Ihr Mann ist ja nicht gerade ganz zeitgleich, aber auch pensioniert worden. Hat das, hat das geholfen, so quasi zusammen jetzt wandern oder was auch immer?
Ja, wir gehen relativ selten zusammen wandern. Er ist ein Jahr nach mir pensioniert worden. Also zuerst hat er noch ein Jahr geschafft. Das war vielleicht schwieriger gewesen, daran, dass ich bei daheim gesessen und er ist noch geschafft. Da ist mir so der ganze Unterschied bewusst worden. Seither, dass wir zusammen sind, stellen wir belustigend und interessiert fest, wie unterschiedlich wir mit dieser neuen Lebensform umgehen. Und ich habe das Gefühl, ich könnte von ihm einiges lernen in Sachen Gelassenheit.
Könnte, das ist immer noch konjunktiv.
Ja, das ist konjunktiv. Ich tue mich dem aber annähern und ich muss sagen, wenn ich es vergleiche, jetzt, Sie haben vorhin gesagt, es sind 8 Jahre her, wenn ich es vergleiche mit dem Frühling 2002 oder sagen wir mal so den ersten 2 Jahren dort, dann bin ich ruhiger geworden, auch gelassener und ich kann einmal 5 Grad sein lassen. Ich muss nicht mehr immer gerade überall dabei sein und alles machen und ich musste mit meinem schlechten Gewissen zurankommen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich an einer heiterhellen Werktung nichts da hatte oder einfach etwas auf den Meer gegangen bin oder ins Kino oder Kaffee trinken oder mit der Freundin geschwätzt habe. Mit dem schlechten Gewissen musste ich zurankommen. Ich musste eigentlich, wenn man es jetzt ein bisschen existenzieller anschauen will, Antworten suchen auf die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht leiste, wenn ich nicht mehr in der Öffentlichkeit stehe, und wenn ich vielleicht eines Tages auch nicht nur nicht mehr leisten, sondern abhängig werde, krank werde, auf Hilfe angewiesen bin, das sind alles Fragen, die mich in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt haben und mich wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen werden.
Ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist es ja gleich, und ich glaube, das ist es bei uns allen, ist die Erinnerung sehr stark vom persönlichen Erleben geprägt. Andererseits versuchen wir jetzt in diesem Gespräch so einen Blick zurückzumachen, was ist in diesen 10 Jahren entscheidend gewesen, wichtige Themen, ich sage jetzt mal für die Welt oder mindestens für die Schweiz. Wo denken Sie denn, dass so quasi die relevanten Überlappungen passieren zwischen dem persönlichen Befinden, also wie ist es mir in diesem Jahrzehnt gegangen, und andererseits dem, was in der Welt draussen passiert?
Ja, wenn es eine Parallele, dann ist das Jahrzehnt für mich, ich habe es schon gesagt, ein Jahrzehnt vom Abschied und Neubeginn gewesen, was immer natürlich auch mit einer starken Verunsicherung verbunden ist. Es geht nicht mehr einfach so im alten Trott weiter. Und solche Ereignisse hat es ausgeprägte auch in diesem Jahrzehnt weltweit gegeben. Also von dort her sehe ich eine Parallele, aber ich will das nicht überstrapazieren, weil ich glaube, es gibt auch Zeiten, wo das überhaupt nicht übereinstimmt, wo die Welt euphorisch ist und das geht einem ganz schlecht oder umgekehrt, wo man unheimlich gut drauf ist, privat läuft alles rund, beruflich ist man erfolgreich und draussen geht die Welt halb unter. Es ist beides.
Also Sie würden in dem Fall sagen, wenn wir die Frage, wie versuchen wir auf eine übergeordnete Ebene zu nehmen, die Frage von der Überlappung, es gibt keine wirkliche Antwort auf die Frage. Es gibt nicht eine Schnittmenge, die immer ähnlich ist.
Ich glaube, es ist sehr stark eine Frage von der Optik und von der Interpretation, wie man es eben anschaut.
Und ist eher das persönliche Befinden entscheidend? Vermutlich schon, oder?
Ich glaube schon, das ist jetzt meine persönliche Antwort, ich gehöre nicht zu den Leuten, die, ich meine das überhaupt nicht abwertend, sondern ich stelle das einfach fest, es gibt Menschen, die tragen wie immer die Last der ganzen Welt auf den Schultern und fühlen sich für alles verantwortlich und haben auch einen starken Drang, die Welt zu verbessern und nehmen alle Not auf dieser Welt wahr und gehen fast drauf beim Gedanken. Ich neige da weniger dazu. Vielleicht sind es auch Schutzmechanismen, weil ich einfach weiss, ich könnte ich nicht leben, wenn ich dauernd daran denken würde, wie viel Elend und Not auf dieser Welt ist. Das heisst nicht, dass ich sie verdränge, aber ich muss mich manchmal auch davor schützen. Und dass ich irgendwie die Welt könnte in irgendeiner Form retten, das masse ich mir nicht an. Und von dort her läuft das bei mir, glaube ich, eher ein bisschen getrennt.
Was sind entscheidende Faktoren, damit es der Clara Obermüller gut geht?
Sie muss eine sinnvolle Betätigung haben. Sie muss das Gefühl haben, dass sie dort, wo sie ist, akzeptiert ist. Und es muss ein Rechtsmass auch Abwechslung geben.
Das ist fast ein perfektes Stichwort für den Schluss vom ersten Teil. Ich habe 5 Begriffe herausgeschrieben, die im letzten Jahr sozusagen berühmt worden sind. Darf ich Sie bitten, zu jedem ein, maximal 2 Sätze sagen? Der erste ist Rucola-Salat.
Den gibt es überall, ist auf allem oben, vor allem auf der Pizza, die ich ihn gar nicht gerne habe. Ich habe ihn am Anfang noch gerne, weil er mich ein bisschen an Krottenböschensalat erinnert hat. Heute ist mir ein bisschen zuwider.
Latte Macchiato?
Habe ich gar nicht gerne, weil ich überhaupt nicht gerne Milch habe. Und da hat es mir zu viel Milch drin und es wird mir schlecht.
E-Mail?
Finde ich eine wunderbare Einrichtung. Man kann so leicht und unkompliziert und zu jeder Zeit mit allen Leuten, wo man das will, kommunizieren.
Roger Federer?
Ist ein genialer Tennisspieler. Ich schaue auch hier und da. Ich finde es grossartig, wie er sich schlägt. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Erfolgssträhne zu Ende geht. Wird auch eines Tages mal. Ich wünsche ihm alles Gute und er hat mir so sehr viele spannende Stunden beschert.
iPod?
Sagt mir nichts. Also ich weiss, was es ist, aber ich bin nicht jemand, der ständig Musik hört. Ich höre relativ, muss das jetzt da auch noch sagen, relativ wenig Radio. Das ist ein bisschen Schande, wenn ich das da sage.
Nein, wieso?
Und höre Musik gerne im Konzertsaal und vielleicht auch einmal daheim in der Stube, aber nicht als Begleitmedium.
Sie haben eine erste Musik ausgewählt, Schostakowitsch.
Ja, und zwar ganz bestimmtes Stück von Schostakowitsch, Waltz No. 2 aus der Suite No. 2 für Jazzorchester. Ich habe das Stuck schon x-mal gehört am Radio, habe immer gesagt, was ist das, was ist das? Das muss ich wissen, bis ich es dann endlich mal gehört und herausgefunden habe. Es ist die Musik, die ich hinterlassen habe, dass man die auf meiner Beerdigung spielt.
Warum?
Es ist so wunderbar wehmütig, melancholisch, gleichzeitig tänzerisch. Es ist mir halb ums Brüllen, halb ums Lachen, wenn ich das höre. Es trifft so mein Lebensgefühl und so will ich in Erinnerung bleiben.
Thank you.
Das ist die Tagessendung «Fokus». Gast ist Publizistin Clara Obermüller, differenzierte und engagierte Journalistenstimme seit bald 50 Jahren. In dem zweiten Teil von unserem Gespräch schauen wir zurück auf die erste Dekade der 2000er Jahre unter dem Stichwort Verunsicherung. Clara Obermüller, 2003 haben Sie im Tagesanzeiger einen Artikel geschrieben zum Thema «Menschenverträgliche Schweiz». Das Ganze hat in eine Serie hineingehört, die geheissen hat «Wie geht es der Schweiz?». Und ich bin zufällig auf den Artikel gestossen, der doch gut 6 Jahre alt ist. Und was ich noch verblüffend finde, ist, man könnte meinen, Sie haben den vor ein paar Tagen geschrieben. Ich zitiere einen kleinen Teil daraus. «Zurzeit, so will es mir scheinen, befindet sich unser Land in einer Phase, die die unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was die Schweiz ist bzw. sein soll, besonders hart aufeinanderprallen. Die Frage, wie wir auf die politischen Herausforderungen der Zeit und die Vorwürfe gegen unser Land reagieren wollen, mit Abschottung oder offener Auseinandersetzung, ist bis heute nicht geklärt. Die Verunsicherung jedoch ist offensichtlich, ihr Ende nicht abzusehen.» Das ist ja fast schon prophetisch. Das ist eigentlich ein bisschen deprimierend, oder? Dass es ja. Immer noch oder wieder? Ist es immer noch oder wieder so?
Nein, ich denke, es ist immer noch und sind zum Teil vielleicht nicht mehr ganz die gleichen Gründe. Aber für mich ist das Jahrzehnt, das erste von diesem Jahrtausend, schon ein Jahrzehnt, wo unheimlich viele Erschütterungen und Verunsicherungen mit sich gebracht hat für Menschen in der Schweiz, aber auch weltweit. Und vielleicht, um das zu verstehen, muss man ganz kurz einmal zurückschauen auf das Jahrzehnt voran. Also das Jahrzehnt nach dem grossen Wendejahr 1989. Damals, mindestens ich habe es so erlebt, ein Gefühl von einem ungeheuren Aufschnaufen, von einer ungeheuren Befreiung, Öffnung, Aufbruch, Hoffnung auf Frieden nach Jahrzehnten von kaltem Krieg. Meine Generation war sehr geprägt durch den Kalten Krieg, durch die Spaltung von Europa, die Mauer und so weiter. Und dann hat man das Gefühl gehabt, das ist jetzt alles vorbei und jetzt kann es eigentlich nur noch gut kommen. Wirtschaftlich ist es ob sie gegangen. Also sind ungeheuer grosse Erwartungen da gewesen, auch an der Wende dann vom Ende der 90er Jahre ins Jahr 2000. Und da drin sind dann Erfahrungen gekommen, die so gar nicht zu diesen Hoffnungen gepasst haben. Für die Schweiz, um jetzt auf den Artikel zurückzukommen, hat sicher schon in den 90er Jahren angefangen mit der Auseinandersetzung um die nachrichtenlosen Vermögen und unsere Rollen im Zweiten Weltkrieg, Stichwort Flüchtlingspolitik, Judenpolitik, wo wir wirklich unter Druck gekommen sind. Das ist jetzt halt wieder so. Jetzt sind es Banken, die unter Druck gekommen sind. Wir haben die Libyen-Affäre und so weiter. Also der Druck von außen auf unser Land ist damals stark gewesen, ist heute auch wieder stark. Dann haben wir natürlich immer noch die Auseinandersetzung um unser Verhältnis zu Europa. Wenn wir dazugehören oder wenn wir uns abschotten, auch diese Diskussion ist geblieben. Die Frage, wer wollen wir sein, die ist sicher dort anfangs von diesem Jahrzehnt noch besonders virulent gewesen, weil wir rund um die Expo 02 uns die Gedanken gestellt haben, was für eine Schweiz wollen wir dort zeigen, wer wollen wir sein. Was für ein Expo wollen wir überhaupt? Wir haben ja lange um die gerungen und zuerst ist es nicht zustande gekommen. Und es ist ja, weiss Gott, dort auch nicht glatt gegangen. Also diese Fragen sind geblieben. Zum Teil haben sie neue Akzente bekommen. Aber im Grossen und Ganzen hat die Schweiz eine schwierige Zeit hinter sich und ich denke auch noch vor sich. Heute diskutieren wir um Personenfreizügigkeit, wir diskutieren um Osterweiterung, um all diese Sachen, Stichwort Überfremdung, Islamisierung. Und auch da ist immer die Frage, tun wir uns öffnen oder schotten wir uns ab? Also ich denke, das Thema ist geblieben. Weltweit
darf ich da kurz einhaken? Das ist tatsächlich zeitgemäß. Vor 2-3 Wochen hat es im Magazin von Georg Dietz so einen Rückblick gehabt, auch auf das Jahrzehnt. Und dort schreibt er, dass das Jahrzehnt, ganz ähnlich wie Sie es jetzt gesagt haben, tatsächlich nicht primär ein fröhliches gewesen sei, obwohl man gemeint hat, es wird super. Er schreibt da, die Reaktion, also von unserem Leben, von unserem Sein, vom Denken, die Reaktion darauf war eine Art Selbstanästhesierung. Bloß nicht spüren, bloß nichts mitkriegen von dem Tempo, mit dem sich die Welt dort draußen verändert. Die Nullerjahre waren ein konservatives Jahrzehnt, gesellschaftspolitisch, parteipolitisch. Familiensehnsucht, Wertediskussion, Rechtsruck, eine Antwort auf die Unsicherheit, auf die Angst, die zum Wesenskern dieser Zeit wurde. Fortschritt oder wenigstens fortschrittliches Denken haben es schwer, wenn die wirtschaftlichen Parameter kippen. Teilen Sie die Einschätzung?
Ja, ich würde sagen, das trifft ziemlich und das könnte ich mit ein anderen Wort, glaube ich, auch sagen. Und es ist auch nicht erstaunlich, denn wenn Verunsicherung oder Erschütterung, existenzielle Erschütterungen stattgefunden haben, sei das jetzt im Individuellen oder gesamtgesellschaftlich, dann flüchtet man sich ins Vertraute zurück, in die Stallwärme, zu den Werten, die Familie und so weiter. Das ist an sich noch nichts Schlechtes, aber es wird dann fragwürdig, wenn es eben zur, er sagt, Anästhesierung führt, wenn es so zur Abschottung führt oder wenn ich die Augen zumache, vor allem, was außerhalb stattfindet, wenn ich mich einem Fremden verschliesse, wenn ich nicht mehr neugierig bin, wenn ich nicht mehr auf andere zugehe, dann dünkt mich eine bedenkliche Entwicklung. Es wundert mich aber nicht, weil, ich wollte es vorhin gerade sagen, die Aufbruchsstimmung, die Hoffnung, die 90er Jahre mit sich gebracht haben, die sind erschüttert worden durch ein paar wirklich ganz einschneidende Ereignisse in diesem Jahrzehnt. Ich wüsste jetzt für die 90er Jahre nichts Analoges. Es war wirklich ein spezielles Jahrzehnt gewesen. Ich erinnere an die, und das sind Bilder, die wahrscheinlich alle, die an das Jahrzehnt zurückdenken, im Kopf haben. Das war der 11. September, die einstürzenden Zwillingstürme vom
2001
vom World Trade Center, also was heute als 9-11 in die Erinnerungskultur eingegangen ist. Dann 3 Jahre später der Tsunami, die irrsinnige Sturmflut in Asien, die 300'000 Opfer gefordert hat. Dann 2005, also nicht einmal ein Jahr später, die Katrina in New Orleans, ebenfalls eine grauenhafte Flutkatastrophe. Und dann zum Schluss noch 2008, und das ist noch nicht abgeschlossen, die grosse Wirtschaftskrise, also angefangen bei der Pleite von Lehman Brothers, auch ein Bild, wo man da gesehen hat, die strahlenden Banker plötzlich mit ihren Schuhschacht oder Bananenkisten und ihrem Wärli, was sie da drin hatten, rausgekommen und nicht wissen, wie geht es mit uns weiter, die ganze Hypothekenkrise, Immobilienkrise in Amerika mit all den Leuten, die plötzlich auf der Straße gestanden sind, arbeitslos waren. Und mit diesen Ereignissen sind so viele Gewissheiten zusammengebrochen. Der Glaube an den Bestand der Politik, ein gewisses Grundvertrauen in die Welt, in der wir drin oder drauf leben, bei diesen Naturkatastrophen. Und dann auch noch der Glaube an die Wirtschaft. Es ist gerade ein bisschen viel aufs Mal. Und dann wundert es mich nicht, wenn es Menschen gibt, die sich dann einfach verkrüchen, sich nach rückwärts orientieren, weil sie das Gefühl haben, dort ist es doch besser gewesen und dort sind wir sicherer gewesen, wo sich in religiösem Fundamentalismus plötzlich wohlfühlen, wo ihnen jemand ganz klar sagt, was ist gut und was ist böse. Und das ist ja nicht nur im Individuellen zu beobachten, denn in diesem Jahrhundert sind dann auch so Wörter aufgekommen. Der Bush hat die Achse des Bösen prägt. Also die Welt ist plötzlich wieder in Gut und Böse aufgeteilt.
Nachdem das, was man gemeint hat, im 89. Genau. Und
man gemeint hat, wir hätten es hinter uns. Auf einmal sind da neue Filmbilder aufgetaucht und ich habe mich dann gefragt, können wir nicht ohne sein? Brauchen wir das überhaupt, um uns absichern? Brauchen wir da Filmbilder? Jetzt eben sind nicht mehr Kommunisten oder Sozialisten, sondern jetzt ist der Islamismus, der militante Islam, es ist der Terrorismus, der eine echte Bedrohung ist. Also ich will das nicht abspielen.
Würden Sie dann sagen, im Nachhinein gesehen, also wir sind ja jetzt 8 Jahre nach 9-11, dass die Auswirkungen halt gleich grösser gewesen sind von diesem Anschlag damals, als man das... Also die Amerikaner haben ja immer gesagt, das ist für uns ganz schlimm, das ist ja begreiflich, das war auf ihrem Kontinent undenkbar. Aber dass es wie Wasser, das überall reinfliessen kann, sich dann breit gemacht hat in uns allen, obwohl wir das dort vielleicht gar nicht so gedacht haben.
Zum einen sicher, weil das Bild einfach so gewaltig war. Dass die Flüger, die in die Türme, die wie für die Ewigkeit gebaut waren, reingekracht sind und sie dann in sich zusammengefallen sind, von den Opfern, wenn wir gar nicht reden, das war ein unwahrscheinlich symbolkräftiges Bild. Aber die Nachwirkungen sind natürlich alles andere als symbolisch gewesen. Denn es ist ja nicht bei dem einen Terroranschlag geblieben in diesem Jahrzehnt. Es hat Anschläge in London, in Bali hat es Anschläge gegeben, in Madrid hat es Anschläge gegeben. Meistens hat man gesagt, Al-Qaida steht dahinter, was immer das ist, so etwas ganz unsichtbare Macht, die da überall und immer zuschlagen kann. Also wir haben nicht mehr das Gefühl, wir sagen, das sei jetzt da bei den Amerikanern passiert und bei uns könnte das nicht passieren. Das kann überall passieren. Dann hat es den Irakkrieg gegeben, auch eine Folge eigentlich indirekt von 9-11. Das Engagement in Afghanistan mit den Taliban gehört auch im gleichen Zusammenhang.
Also die, wenn wir jetzt Ihnen noch mal so ein bisschen zuhören, ist es schon ein Unglaublich. Sie haben ja vorher gesagt, Sie mögen sich nicht gerade erinnern. Also es scheint einem schon, wenn man jetzt nur schon so zulässt, dass es wirklich eine Massierung von doch vielen außerordentlich negativen Ereignissen war. Oder denken wir vielleicht aber auch zu kurzfristig. Ich weiss nicht, wenn man an die Pest zurückdenkt oder wirklich gut. Auch, wenn man es jetzt in einen grösseren Rahmen stellt, muss man sagen, ja, also jetzt das Jahrzehnt ist halt jetzt wirklich nicht gerade das Fröhlichste, aber schauen wir es dann, also wir können es die 100 Jahre nicht mehr anschauen, aber auf einer grösseren Zeitachse vielleicht gar nicht so arg. Ist das denkbar?
Das ist hypothetisch, das kann ich klar. Nicht beantworten. Ich kann nur sagen, was es für uns bedeutet. Das ist auch noch nah. Wir, eben, die Auswirkungen sind immer noch da, wir spüren sie noch. Wir haben uns gewöhnt, da Sicherheitschecks am Flughafen, dass wir Schuhe abziehen müssen und so weiter. Das ist schon Alltag geworden. Aber es ist, glaube ich, allen bewusst geworden, in was für einer gefährdeten Welt wir leben. Eben durch politische, durch Terrorakt gefährdet, durch Naturkatastrophen gefährdet. Natürlich hat es die auch immer schon gegeben. Aber es ist ein bisschen massiert hergekommen in den letzten Jahren. Und jetzt auch noch durch den wirtschaftlichen Crash gefährdet. Und dass das Ängste auslöst, dass es auch reale Bedrohungen sind, aber auch herbeigeschwätzte oder geschürte Ängste, das kann man dann fast nicht mehr unterscheiden. Und ein weiteres Element ist sicher auch, das ist ganz ein verschwommener Begriff, aber der trägt auch dazu bei, das ist Globalisierung. Auf der einen Seite, das hat für viele Leute einfach zu tun mit, es ist unübersichtlich geworden, es hat alles mit allem etwas zu tun, ich kenne mich nicht mehr aus, ich komme nicht mehr mit, Tempo ist schnell und so weiter. Die Angst, dort abgehängt zu werden, die ist sicher auch sehr real, Arbeitslosigkeit und so weiter.
Wie gehen Sie mit dem um? Also das Thema von der Verunsicherung, was Sie sagen, dass das Hinterhältige daran ist, das, was ich vorher gesagt habe, es schleicht sich wie so überall ein. Lassen Sie sich von dem anstecken oder haben Sie das Gefühl, Sie seien recht gut gewappnet dagegen?
Ich bin relativ gut gewappnet dagegen, aber nicht, weil ich mutiger bin als andere Leute, sondern ich glaube, weil mir fehlt es ein bisschen an Vorstellungskraft.
Kann von Vorteil sein.
Ja, ich bringe es einfach nicht zustande, Angst zu haben vor etwas, wo ich nicht weiss, ob es kommt oder nicht. Und wo ich auch nichts dazu beitragen kann. Sie haben einen gewissen Fatalismus mit im Spiel. Vor einem Terroranschlag kann man sich nicht schützen. Der kann dort stattfinden, wo ich gerade stehe, oder eben nicht dort, wo ich gerade stehe. Ein Flugzeug geht ab, ob ich etwas dazu beitrage oder nicht, ob ich drin sitze oder nicht. Oder eine Flutwelle kommt, ob ich dann dort stehe oder nicht. Also da kann ich gar nichts dagegen machen.
Und, also das Fatalistische ja, hilft auch.
Und darum macht es mir eigentlich auch nicht Angst. Und dann hat es auch noch ein paar Entwicklungen, die ich eigentlich mit Faszination betrachte. Also eben Globalisierung beispielsweise. Gut, ich bin in der komfortablen Lage, ich muss nicht mehr Angst haben, meinen Arbeitsplatz und die Rente, die ist, glaube ich, einigermassen noch sicher. Und also da ist für mich, glaube ich, der Rest vom Leben noch gesorgt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass einem das Angst macht. Aber da ich gerne Tempo habe, da ich gerne reisen, da ich gerne unterwegs bin, da ich es gerne multikulturell und international habe und vor der Begegnung vor einem Fremden eigentlich keine Angst habe, kommt mir das eher entgegen, die Entwicklung.
Sie haben das Tempo angesprochen. Ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang letztens, als ich darauf gestossen bin, den ich sehr interessant gefunden habe, ist der Begriff vom rasenden Stillstand.
Es gibt ja auch so den Zustand von Hektik oder so aufgeschraubter Effizienz, die dann in die Ineffizienz kippt. Und diese Gefahr besteht sicher auch in der modernen Wirtschaft. Da habe ich keinen Zweifel.
Das nächste Musikstück passt mindestens von der Stimmung und glaube auch von der Düsterheit von der Stimme zu dem, wo wir jetzt ein bisschen geredet haben. Tom Waits. Ganz etwas anderes als das erste Musikstück, das Sie gewählt haben.
Ich bin auf das Stück gestossen, ganz kürzlich, vor nicht einmal ganz zwei Wochen. Ich war in Berlin, habe mir dort eine Inszenierung vom Wojciech von Büchner angeschaut, eine ganz spezielle Inszenierung, die auf ein Projekt von Robert Wilson zurückgeht und wo Tom Waits dazu Songs geschrieben hat. Und einer von diesen Songs, das war der Berliner Kammerspiel, ist jetzt auf einer CD, die sich «Blood Money» nennt. Und der eine Song, den ich ausgewählt habe, weil es mich bedunkt hat, er trifft das Lebensgefühl von diesem Jahrzehnt, wie wir es jetzt probiert haben, ein bisschen zu skizzieren, ziemlich gut. Er heisst nämlich «God's away on business». Also das Gefühl, der liebe Gott futtiert sich um die Welt, das ist einem in diesem Jahrhundert ja wirklich, in diesem Jahrzehnt ja wirklich ein paar Mal angekommen. Eben Stichwort Tsunami beispielsweise. Wo war er denn, wo die 300'000 Menschen in den Fluten versunken ist? God's away on business, das würde ich jetzt gerne hören.
I'd sell your heart to the drunk man, baby, for a buck. For a buck. If you're looking for someone to pull you out of that ditch, you're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tank with the shovel and the pick. It's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the fun. Doing the bomb, doing the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's away, God's away, God's away on business, business.
Ja, also der Gott, der da away on business ist. Das ist also wirklich nicht gerade etwas, was ein wahnsinniges neue Jahr trägt. Clara Hobermüller, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Gegensteuer geben, oder? Wie sehen Sie das?
Ja. Ich bin eigentlich gar kein pessimistischer Mensch. Und es tut mir leid, wenn der Eindruck erweckt würde. Aber ich glaube, man muss es einfach manchmal ein bisschen trennen. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Jahresende oder eben die Ende von Jahrzehnten, da immer Moment, wo man Bilanz zieht. Und wenn man Bilanz zieht, macht man zwei Kolonnen. Eine negative und eine positive. Und wir können gerne jetzt auch noch die positive Bilanz ziehen. Und vieles von dem, wo wir jetzt angesprochen haben, dünkt mich, hat wie zwei Seiten. Also, wir haben vorhin von den negativen Auswirkungen von der Globalisierung gesprochen, beispielsweise. Es gibt auch ganz positive Auswirkungen. Und es gibt nicht nur Terror und Krieg und politische Unruhe in diesem Jahrzehnt, sondern auch Friedensbemühungen. Und von dieser Öffnung, die wir ganz am Anfang geredet haben, vom 89 und die sich in den 90er Jahren entwickelt haben, die ist ja nicht vorbei. Die wirkt ja noch weiter. Und auch das wäre etwas, was ich auf die positive Seite von diesem Jahrzehnt würde tun.
Sind wir also froh. Und es ist so, dass wir in diesem dritten Teil einerseits noch mal ein bisschen zurückschauen, aber auch führen und das Thema Öffnung ins Zentrum stellen, Wetter stellen. Vis-à-vis von mir hier im Studio ist Clara Obermüller. Es gibt ja mehrere Bilder. Sie haben vorher gesagt, 89, das ist zwar definitiv nicht mehr das letzte Jahrzehnt gewesen, aber die Öffnung von Europa, jetzt tun wir uns in der Schweiz ja nicht unbedingt einfach damit. Aber was ist das, was Sie sagen, da finde ich wirklich, das ist super, dass das so ist?
Sie haben gesagt, es ist lange her, das 89, aber wir haben jetzt gerade im letzten November ja das 20-jährige Jubiläum vom Mauerfall gefeiert, auf allen Kanälen, in allen Zeitungen. Und da ist es einem schon einmal zu Bewusstsein gekommen, was das für ein ungeheures Ereignis war. Das ist so ein starkes, positives Bild, wie eben nachher das World Trade Center, das zusammenstürzt, oder der Tsunami ein negatives war. Und seither gibt es die Mauer nicht mehr. Ich war jetzt gerade in Berlin gewesen. Man sieht sie nicht mehr, außer dort, wo sie an ein paar Orten künstlich noch erhalten ist oder irgendwelche Museen. Aber sonst ist die Stadt heute durchgehend. Das ist für mich jedes Mal ein riesiges Erlebnis, wenn ich an der Bahnhof Friedrichstrasse einfach kann durch die Unterführung laufen oder durchs Brandenburger Tor oder mich einfach so frei durch Europa bewegen.
Mögen Sie sich erinnern? Also ich nehme an, Sie sind in Berlin gewesen, wo der Checkpoint Charlie noch war.
Ja, ich bin x-mal in Berlin gewesen. Ich bin Checkpoint Charlie.
Das war der Ort gewesen, wo man den Übergang für
Ausländer. Mir ist noch stärker in Erinnerung der Übergang an der Bahnhof Friedrichstrasse, weil dort hat man noch so unten durch, dann ist man so durch kachelte Gänge gekommen und man hat Assoziationen gehabt, wenn ich jetzt da gar nicht weiter ausführen will. Man hat immer das Gefühl gehabt, man hätte etwas bosget und werde jetzt dann gerade verhaftet. Das ist doch vorbei. Heute kann ich ohne Pass durch Europa reisen. Wir haben von überall die gleiche Währung. Das Europa ist auch zusammengewachsen. Es hat sich nicht nur geöffnet, sondern der Einigungsprozess von Europa ist in diesem Jahrzehnt sehr, sehr gut vorangekommen. Es hat Erweiterung nach Osten gegeben. Es gehören heute Länder wie Rumänien, Bulgarien, die Tschechische Republik zu der EU, zum Vereinigten Europa. Russland hat einen Pakt mit der NATO abgeschlossen. Das ist für Menschen wie mich, die im Kalten Krieg gross geworden sind, etwas Ungeheures, weil das war damals der Find par excellence, je nachdem, der eine für diesen und diese für den anderen. Und dass es das alles nicht mehr braucht, das ist für mich immer noch eines der ganz grossen Geschenke, die Zeit, die ich miterleben darf, parat gehabt. Und es tut mir manchmal weh, dass das in der Schweiz so negativ besetzt ist, dass man mit der EU nichts will zu tun haben, dass man die als Bedrohung, als bürokratischen Apparat nur sieht. Das ist sie sicher auch. Aber wir liegen so im Herzen von Europa, topografisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch ein Teil von dem wunderbaren Kontinent wären politisch.
Sie haben auch hier, wir haben vorher schon daraus zitiert, aus dem Artikel, den Sie vor gut Jahr, vor 6 Jahren geschrieben haben, das passt jetzt gerade so. Darum lese ich diese Passage auch noch kurz vor. Dass wir allerdings in vielem schon längst nicht mehr frei sind zu wählen, scheinen viele noch nicht gemerkt zu haben. Die Schweiz mag zwar politisch nach wie vor eine Insel sein, wirtschaftlich ist sie indes längst so vernetzt, dass sie nur noch erdulden oder nachvollziehen kann, was andere angerichtet haben. Und dann weiter, und dass das darum einfach wichtig ist, dass man ein Teil davon wird. Warum also tun wir das, uns so schwer damit?
Wir erleben das ja wunderbar jetzt in der Wirtschaftskrise. Da sind wir überhaupt nicht ausgenommen. Die Krise macht nicht zu Basel, zu Lörrach oder zu Chiasso halt, sondern die nimmt uns voll mit rein. Und das ist eine Illusion, das zu meinen. Wieso wir uns, also wieso sich die Schweiz so schwer tut, das muss man sicher historisch anschauen. Wir sind sehr lang und vor allem im 20. Jahrhundert extrem gut gefahren mit dem Isolationismus. Er hat uns vor Krieg bewahrt, vor 2 Weltkriegen, vor einer ganz grossen Krise, vor Vernichtungen, wie sie vorher und schon kaum je passiert sind und hoffentlich auch nachher später nie mehr werden passieren. Das ist tief in uns verankert, der Reflex. Und weil eben jede Öffnung, wir haben da schon darüber geredet, eben auch Verunsicherung und Angst mit sich bringt, gibt es halt einfach viele Leute, die sich dem nicht aussetzen können und die darauf mit Abschottung reagieren. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es schade. Ich finde, sie bringen sich um eine grosse Chance. Aber vielleicht brauchen sie einfach noch mehr Zeit, um Vertrauen zu finden und schlussendlich zu denken, unsere Schweiz ist doch gar nicht in Gefahr, wenn sie sich in ein grösseres Ganze begibt, in eine Solidargemeinschaft, auch in eine Haftungsgemeinschaft. Denn wir sind auch, das haben wir in dieser Auseinandersetzung um den Zweiten Weltkrieg ja eigentlich sehr deutlich erfahren. Wir haften auch für Sachen, wo wir nicht dabei sind. Man kann auch sich schuldig machen durch Unterlassung, durch etwas, was man nicht macht, beispielsweise Flüchtlinge aufnehmen. Und darum finde ich, wäre es eine grosse Chance, wenn wir uns im nächsten Jahrzehnt nochmal ganz stark mit unserer Stellung innerhalb von Europa würden auseinandersetzen und uns fragen würden, nochmal vertieft, wer sind wir, wo gehören wir her, mit wem sind wir solidarisch, für was wollen wir haften. Und ich wünsche mir, dass die Schweiz, dass ich das noch erlebe, dass die Schweiz ein Teil von dem vereinten Europa wird.
Das wäre ja schon fast Schlusswort, aber es ist noch ein bisschen früh. Ja,
machen wir noch ein bisschen weiter.
Ja, sehr gerne. Und zwar würde ich gerne auf einen anderen Punkt kommen. Wir sind ja so beim Thema Öffnung. Was hat sich im Positiven bewegt, verändert im letzten Jahrzehnt? Es hat vor ein paar wenigen Wochen ein Bild gehabt, das es so in der Schweiz noch nie gegeben hat. Und zwar hat man Doris Leuthard, Pascal Bruderer und Erika Forster gesehen auf einem Foto. Es sind drei Politikerinnen. Die eine ist Bundespräsidentin, die zweite steht jetzt im Nationalrat vor und die dritte am Ständerat. Hat es so noch nie gegeben. Sie haben sich sehr viele Jahre sehr engagiert eingesetzt für die Rechte der Frauen. Braucht es das heute immer noch? Die Frage lassen wir jetzt heute weg. Aber wie ist es Ihnen gegangen, als Sie das Bild gesehen haben?
Ja, das Bild hat natürlich einen ungeheuren Symbolcharakter gehabt. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil auch die Frauen selber vergessen manchmal, was sie alles erreicht hat oder wo sie hergekommen sind, wie es früher war. Und das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, wenn man langsam alt wird, dass man relativ eine lange Zeitspanne kann überblicken kann und dass man sich hoffentlich noch erinnert, wie es war in den 50er Jahren, auch noch in den 60er Jahren, wo ich langsam erwachsen worden bin und ins Erwerbsleben eintreten, in Partnerschaften eingegangen bin und so weiter. Da war vieles noch nicht selbstverständlich für Frauen, die heute selbstverständlich ist, dass wir immer noch nicht ganz dort sind, wo wir gerne herwettet. Also das halten wir fest. Aber ich finde es wichtig, dass man auch das Erreichte sieht und nicht nur das, was noch aussteht. Weil sonst macht es auch mutlos und denkt, das nützt ja doch alles nicht. Jetzt haben wir schon so lange gekämpft und es ist immer noch gleich schlimm. Nein, es ist nicht gleich schlimm. Und das Bild mit diesen drei Frauen oder auch Angela Merkel in Deutschland, das sind doch Zeichen, dass sich etwas verändert hat. Eine ähnliche Erfahrung in diesem Jahrzehnt ist für mich auch, gehört in eine ähnliche Richtung, die Akzeptanz von gleichgeschlechtlicher Partnerschaft. Es ist in diesem Jahrzehnt, also in diesen sogenannten Nullerjahren passiert, dass die sogenannte Homo-Ehe das mal in San Francisco akzeptiert worden ist. Dann hat es registrierte Partnerschaft, wie man das nennt, in Großbritannien gegeben. Es gibt sie mittlerweile in Deutschland, es gibt sie auch in der Schweiz. Da bin ich sehr stolz darauf, dass unser Stimmvolk da Ja gesagt hat dazu. Es ist heute selbstverständlich, es ist nicht mehr ein Erpressungsgrund oder es kostet jemandem nicht mehr das Amt oder seine gesellschaftliche Position. Es sind Bürgermeister wie Herr Wovereit, wie der von Paris, unsere Stadtpräsidentin, können offen heute sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Es ist in der Gesellschaft.
Wieso finden Sie das wichtig? Man könnte ja wie sagen, gut, jetzt, ja, okay, Gleichgeschlechtlichkeit ist ein Thema, aber ist vielleicht jetzt auch nicht gerade das Wichtigste.
Ja, das kann man sagen. Das ist natürlich, ich will niemanden auf Sexualität oder auf seine Ausrichtung reduzieren, aber es hat für mich auch einen Symbolcharakter. Es ist für mich ein Zeichen von gesellschaftlicher Öffnung. Es ist eine Minderheit weniger, die diskriminiert wird. Oder mindestens nicht mehr ganz so wie früher. Es gibt immer noch Diskriminierung, auch da. Wir dürfen uns da nicht täuschen lassen. Das sind Prominente, die da im Rampenlicht stehen. Und in der Arbeitswelt, im Militär und so weiter gibt es immer noch Homophobie.
Man wartet ja immer noch auf den ersten schwulen Spitzenfußballer.
Ja, zum Beispiel, oder was zugibt, dass es ist. Und Amerika ist immer noch homophob, bei uns ist es vielleicht in Europa da ein bisschen anders. Aber es ist für mich ein Zeichen von einem Zuwachs an gesellschaftlicher Toleranz und darum ist es für mich wichtig.
Ich würde gerne auf einen letzten Punkt kommen, und zwar auf einen Mann, der sehr viele Hoffnungen geweckt hat. Das ist der Barack Obama. Wenn wir jetzt wie auch noch mal den Sprung zurück machen, fast 10 Jahre, denken Sie, dass das weitgehend schwierige, die erste schwierige Dekade von dem Jahr 2000 anders gewesen wäre, fundamental anders, wenn jemand wie er schon statt zweimal George Bush schon viel früher an der Spitze der USA gestanden wäre?
Ich denke ja. Also ich will der reale Barack Obama nicht überschätzen. Man muss ja unterscheiden zwischen dem als realen Politiker und der Lichtgestalt, die er in den Medien geworden ist, wo er fast wie ein Messias begrüßt und angehimmelt worden ist, was für ihn ja gar nicht unbedingt einfacher macht. Denn dem Bild kann er ja nicht genügen. Aber auch so wie ich bin jetzt manchmal in Amerika in der letzten Zeit und so wie ich die Leute dort verstanden habe, sind alle der Meinung, wenn es die zweite Bush-Ära nicht gegeben hätte, dann wäre vieles anders gekommen. Und wenn man sich vorstellt, wie ein Barack Obama auf 9/11 reagiert hätte, ob es einen Irakkrieg so, wie er stattgefunden hat, gegeben hätte, ich weiss es nicht. Das ist müßig, sich das zu überlegen. Aber ich finde es ganz wichtig, und das gehört auch auf die hoffnungsvolle Seite von diesem Jahrzehnt. Das hat angefangen mit der Wahl von George W. Bush. Es sind andere Politiker, die nicht sehr gemögig sind, ebenfalls an die Macht gekommen, ein Berlusconi, ein Sarkozy. Das sind alles keine Lichtgestalten und keine Hoffnungsträger. Und dass in dem Elend ein Barack Obama schwarz, urban, aufgeschlossen hat können gewählt werden, hat einfach unheimlich Hoffnung gemacht. Ob es haltet und ob es jetzt zum Beispiel richtig ist, gesehen schon bereits mit dem Friedensnobelpreis auszeichnet, da habe ich meine Zweifel. Und man sieht ja jetzt, was ihm alles nicht gelingt, Gesundheitsreform und so weiter. Aber er probiert doch etwas in Bewegung zu setzen. Auch bestimmt ja auch noch unter dem Eindruck von Kopenhagen, vom Klimagipfel. Auch wenn dort Amerika immer noch blockiert und bremst, es hat sich auch dort ein bisschen etwas da. Und mich dünkt auch das gehöre zu der positiven Bilanz von dem Jahrzehnt. Wirklich breite, weltweite Erwachen vom Klimabewusstsein, vom Umweltbewusstsein. Das Bewusstsein, dass wir dieser Erde Sorge tragen sollten, weil wir nämlich nur eine haben und dass wir sie vielleicht auch noch einigermaßen intakt sollten, unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen. Auch das Bewusstsein, ob es dann realisieren kann, ist eine andere Frage. Aber das Bewusstsein halte ich Barack Obama zu gut. Auch, dass er eben mit der Gesundheitsreform etwas gegen Verelendung von breiten Schichten der Bevölkerung will unternehmen. Mindestens in seinen Vorsätzen macht er einem Hoffnung.
Eine letzte Frage. So auf den Abend, Montagabend, da von dem ersten Jahr, nach dem ersten Jahrzehnt, im neuen Jahrtausend. Ziemlich kompliziert, aber es ist ja so. Wenn Sie einen Wunsch frei haben für das nächste Jahrzehnt, also für das 2010+, wie lautet der?
Für mich oder für?
Also gut, machen wir zwei. Einen für Sie und einen für die Welt.
Für mich hoffe ich, dass ich noch lange so gesund und unternehmungslustig kann bleiben, auch mit 70+, dass ich weiter Reisen machen kann, dass ich meinen Beruf ausüben kann, dass ich aber auch die müßigeren Seiten des Lebens zusammen mit meinem Mann noch möglichst lange geniessen, dass mir meine Freundinnen und Freunde erhalten bleiben. All das ist im Alter nicht mehr selbstverständlich und darum wünsche ich mir das ganz fest. Unserer Schweiz und der Welt wünsche ich, dass die Öffnung weitergehen kann, dass die Toleranz wachsen kann, dass wir uns in dem schwierigen multiethnische und multireligiöse Durcheinander, wo wir alle drin sind, in der Globalisierung, in dem Tempo, wo wir alle ausgesetzt sind, dass wir uns dort drin orientieren können und dass wir nicht müssen mit übersteigerten Ängsten und fundamentalistischen Strategien darauf reagieren. Denn ich wünsche uns allen so viel Mut und auch Festigkeit in uns selber. Es ist immer ein Zeichen, dass man selber unsicher ist, wenn man so angstvoll aufs Fremde reagiert. Ich wünsche euch genug Boden unter den Füßen, dass wir das nicht mehr nötig haben.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Clara Obermüller. Das letzte Musikstück geht noch mal ganz weit weg auf einen anderen Kontinent, Argentinien.
Ja, es geht auf Südamerika, wo ich jetzt Mitte Januar das erste Mal in meinem Leben angegangen. Allerdings auf Peru und nicht auf Argentinien, wo die Musik herkommt. Wir hören den Pianist und Dirigent Daniel Barnbäum mit einem Tango. Er ist nämlich in Argentinien aufgewachsen und kann darum nicht nur klassische Musik, sondern eben auch Tango spielen. Er spielt den Tango Don Agustin Bardi vom Horacio Salgan. Das ist eine CD, die mir eine Freundin mal aus Buenos Aires mit gebracht hat. Sie heisst «Mi Buenos Aires Querido».
Danke fürs Zuhören. Ganz ein tolles Jahr und viele tolle Fokussendungen. Merci fürs Zuhören, sagt Marina Villa.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.